Wir schauen uns noch immer das Heiligtum an, das Heiligtum in der Wüste, im Alten Testament. Das Heiligtum ist ein Bild für Jesus. Und das ist ein tolles Bild, was Gott da verwendet. Das Heiligtum war einfach ein Zelt. Und das ist ein schönes Bild, weil ein Zelt, das ist in fast allen Kulturen bekannt, zu allen Zeiten. Wir können alle was anfangen mit einem Zelt, was ein Zelt ist. Und heute werden wir uns das Zelt selbst anschauen, im Kapitel 26. Vers 1, die Wohnung aber sollst du aus 10 Zeltdecken machen, aus gezwirntem Byssus, violettem und rotem Purpur, und Karmesinstoff sollst du sie machen mit Cherubim, als Kunststück der Arbeit. Byssus war ein sehr feines Leinen aus Ägypten, und das sollte aus violetten, oder der Luther übersetzt es aus blauen Purpur, das Wort im Hebräischen kann beides bedeuten. Aus rotem, aus Karmesinstoff. Verschiedene Farben hier. Weiß steht immer für Reinheit, für Gerechtigkeit. Erinnert euch vielleicht in der Offenbarung 19, wo die Heiligen bekleidet werden mit den weißen Gewändern. Steht für Gerechtigkeit. Blau ist die Farbe, die für den Himmel steht oder für die Herrlichkeit Gottes. Dann haben wir Purpurrot. Das war die Farbe, die wurde von Königen getragen oder von den Reichen. Das war ein sehr wertvoller Stoff, sehr kostbar. Das war die Farbe der Könige. Und dann sehen wir hier Karmesinstoff. Karmesinrot hat gesprochen für Opfer, Blutrot. Und all das spricht, wie alles im Heiligtum natürlich, von Jesus. Im Alten Testament sehen wir Bilder für das, was uns im Neuen Testament gelehrt wird. Man könnte sagen, das Alte Testament ist ein Bilderbuch für das, was im Neuen Testament in den Evangelien über Jesus gelehrt wird. Die vier Farben erinnern uns auch an die vier Evangelien. Matthäus-Evangelium. Matthäus präsentiert uns Jesus als den König der Juden. Das würde zu dem Purpur passen. Farbe des Königs. Markus präsentiert uns Jesus als den leidenden Diener. Scharlachrot, das Opfer. Lukas präsentiert uns Jesus als den vollkommenen Menschen. Weiß. Und Johannes präsentiert uns Jesus in seiner Göttlichkeit. Da würde der blaue Stoff dazu passen. Und dann sehen wir in diesen Zeltdecken Cherubim oder Engel da reingestickt. Wenn ein Priester also in diesem Zelt, in diesem Heiligtum drinnen war und er hat hochgeguckt, dann hat er dort Engel gesehen. Es ist ihm bewusst geworden, dass Engel um ihn herum waren. Und ich glaube, wenn der Herr uns heute unsere geistlichen Augen oder unsere Augen öffnen würde für das, was im geistlichen Bereich abgeht, dann würden wir erstaunt sein, was hier abgeht in dem Raum. Dass wir nicht allein sind. Im 2. Könige 6 sehen wir dieses Ereignis, wo die Aramäer Krieg geführt haben mit Israel. Und Gott hat dem Propheten Elisa die Pläne der Aramäer verraten. Und er hat es dem König weitergesagt und die Aramäer hatten da keinen Erfolg, die Israeliten anzugreifen. Und so hat der König gesagt, hey, wie gibt's das, dass die ständig unsere Pläne kennen? Ist irgendein Spion bei denen? Und die seinen Leute haben gesagt, nein, sondern der Prophet Elisa verrate deine Pläne. Und dann hat er gesagt, okay, schnappen wir uns den Elisa. Und sie sind zu der Stadt gekommen, wo der Elisa sich aufgehalten hat, haben die Stadt umzingelt mit ihren Kriegswagen, mit ihrem Heer. Und der Diener von Elisa, der hat die Panik bekommen, hat das Heer gesehen rund um die Stadt und hat gesagt, was sollen wir tun? Und Elisa hat zu ihm gesagt, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und dann hat Elisa für ihn gebetet, für den Gehasi, seinen Diener. Und der Herr hat ihm die Augen geöffnet und er hat gesehen, überall rings um sie die Engel in feurigen Streitwagen mit feurigen Pferden. Jesus hat im Garten Gethsemane, als sie ihn gefangen genommen haben, hat Jesus gesagt, wenn Simon steckt ein Schwert in die Scheide, wenn ich wollte, dann könnte ich 12 Legionen an Engel herbeirufen. Eine Legion hat aus 6.000 Mann bestanden, also wären das 72.000 Engel. Und ich glaube, wenn wir mit den Augen des Glaubens sehen könnten, was im geistlichen Bereich abgeht, dann würden wir uns auch keine Sorgen machen, würden keine Angst haben, so wie der Elisa, wenn wir sehen würden, die Engel um uns herum. Und Engel sind mit uns und die sind um uns. Die beobachten uns und die versuchen, die Gnade Gottes zu verstehen. Die lernen gerade über die Gnade Gottes. Denken sich, wie gibt es das, dass Gott diese Menschen so sehr liebt? Und der Hebräerbrief sagt uns, dass sie dienende Geister sind, ausgesandt zum Dienst für die, die das Heil erben sollen. Also die Engel sind um uns herum. Wir wissen, der Heilige Geist ist in uns. Das ist derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Sagt uns der Epheserbrief, dieselbe Kraft, dieselbe Geist wohnt in uns. Also Gottes Hand ist mit uns. Und Römer Brief 8,31, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Und wenn wir mehr mit diesen Augen des Glaubens sehen, dann glaube ich, werden wir uns weniger Sorgen machen. Vers 2. Die Länge einer Zeltdecke ist 28 Ellen und 4 Ellen die Breite einer Zeltdecke. Ein Maß für alle Zeltdecken. 5 Zeltdecken sollen miteinander verbunden sein. Und auch die übrigen 5 Zeltdecken sollen miteinander verbunden sein. Also wir haben 10 kleine Decken und da werden je 5 zusammengenäht, zu 2 großen Decken. Vers 4, am Saum der einen Zeltdecke, am Ende der einen Verbindungsstelle, bringe Schleifen aus violettem Purpur an. Und ebenso sollst du es machen an dem Saum der äußersten Zeltdecke, an der anderen Verbindungsstelle. 50 Schleifen sollst du an der einen Zeltdecke anbringen und 50 Schleifen sollst du am Ende der Zeltdecke anbringen, die sich an der anderen Verbindungsstelle befindet. Die Schleifen sollen einander gegenüberstehen. Stelle 50 goldene Haken her und verbinde die Zeltdecke durch die Haken miteinander, sodass die Wohnung ein Ganzes wird. Also 2 große Decken, am Ende jeweils Schlaufen dran. Und mit 50 goldenen Haken werden diese beiden größeren Zeltdecken zu einer ganz großen verbunden. Das Heiligtum, das sollte mobil sein, das war zerlegbar, dass die Israeliten das mitnehmen konnten, wo immer sie hingezogen sind. Wir sehen hier 50 goldene Haken. 50 ist in der Bibel die Zahl für Erlösung. Erinnert euch an das Jubeljahr. Jedes 50. Jahr war das Jubeljahr. Da sind alle Schulden erlassen worden. Ganzen Visa-Karten, Mastercards, alle Schulden erlassen. Und wir sehen diese beiden Decken, die getrennt waren, sind zusammengebracht worden durch diese 50 goldenen Haken. Erlösung, goldene Haken bringt das, was getrennt war, zusammen. Das erinnert mich an Epheser 2, wo Paulus spricht über die Heiden und die Juden, dass die beiden in einem Leib zusammengefügt sind. Ich lese euch die Stelle vor, Epheser 2, 14 bis 16. Da ist es, er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. In seinem Fleisch hat er die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die 2 friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen, und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Ich denke, es ist ein Bild dafür. Wir haben insgesamt 10 Zeltdecken. 10 ist die Zahl für die menschliche Verantwortung vor Gott. Wir haben 10 Gebote. Wir sehen die 10 Plagen in Israel. Das ist auch die Zahl für das Gesetz, die Zahl 10. Und das Gesetz war wie diese Decken, wie diese schönen Zeltdecken mit den Stickereien. Das Gesetz war schön, das Gesetz ist gut, das Gesetz ist vollkommen. Aber trotzdem ist eine Trennung da. Das Gesetz zeigt uns die Notwendigkeit, dass wir Errettung brauchen. Paulus sagt, das Gesetz ist unser Schulmeister auf Christus hin. Wir sollen so frustriert werden, weil wir das Gesetz nicht halten können, dass wir zu Jesus hinlaufen. Und wir sind gerettet durch Gnade und nicht durch das Halten des Gesetzes. Und wir sehen diese 50 goldenen Haken. 50, wie gesagt, ist die Zahl für Erlösung. Wofür steht Gold? Hatten wir schon gehabt. Gold steht für Göttlichkeit. Für Gottes Werk. Und so sehen wir, dass diese Erlösung Gottes Werk ist. Gottes liebevolle Werk, nicht durch Gesetze. Wir sehen insgesamt 4 Lagen von Decken. Vers 7. Wir haben jetzt die erste Decke gesehen, diese schöne Decke mit den verschiedenen Farben, mit den Stickereien drinnen von den Engeln. Vers 7 sehen wir die nächste Decke. Und du sollst Zeltdecken aus Ziegenhaar machen, als Zeltdach über der Wohnung. 11 solcher Zeltdecken sollst du machen. Die Länge einer Zeltdecke sei 30 Ellen und 4 Ellen die Breite einer Zeltdecke. Ein Maß für die 11 Zeltdecken. Verbinde 5 Zeltdecken für sich und ebenso die übrigen 6 Zeltdecken, ist der volle Zungenbrecher, für sich und die 6. Zeltdecke an der Vorderseite des Zeltes lege doppelt. Bringe auch 50 Schleifen am Zaun der einen Zeltdecke an, der äußersten, an der einen Verbindungsstelle und 50 Schleifen am Saum der äußersten Zeltdecke der anderen Verbindungsstelle. Dann stelle 50 bronzene Haken her. Führe die Haken in die Schleifen ein und füge das Zeltdach zusammen, so dass es ein Ganzes wird. Das Überhängende aber, das an den Decken des Zeltes übrig ist, die halbe Zeltdecke, die übrig ist, soll über der Rückseite der Wohnung hängen. Und von dem, was an der Länge der Decken des Zeltes übrig ist, sollen die Ellen auf der einen und die Ellen auf der anderen Seite an beiden Seiten der Wohnung überhängen, um sie zu bedecken. Und fertige für das Zelt eine Decke aus rot gefärbten Widderfellen an und oben darüber eine Decke aus Häuten von Delfinen. Ich habe hier ein Bild, wie das ungefähr ausgesehen hat. Das ist das Zelt, das Heiligtum. Wir sehen ganz unten diese schönen bestickte, tolle Decke aus Leinen. Und drüber sehen wir diese zweite Decke aus Ziegenhaar. Die war wahrscheinlich nicht weiß, wie sie da drauf ist, sondern schwarz. Die Ziegen dort im Nahen Osten sind vorwiegend schwarz. Darüber dann die Decke aus dem Karmesinroten, die Widerfelle, die rot gefärbt sind. Und da dann drüber diese Decke aus Delfinhäuten oder Seekühen. 4 Lagen von Decken. Unten die schöne bestickte Decke. Oben drüber die zweite Decke war die Decke aus Ziegenhaar. Das war ein Schutz für die schöne Decke, die unten war. Und wir sehen hier in Vers 7 und 8 und die folgenden Verse, dass die Decke länger ist. Die war aus 11 einzelnen Decken gefertigt. Und jede Decke war auch ein bisschen länger als die darunterliegende. Und so ist die drüber gehangen über die unterste Decke, um die zu schützen. Wie gesagt, diese Ziegenhaardecke war schwarz, weil die Ziegen im Nahen Osten schwarz waren. Schwarz steht immer für unsere Sünde. Und interessant, es sind Haken aus Bronze. Mit denen ist die zusammengefügt. Bronze, wer erinnert sich, wofür Bronze steht? Haben wir auch schon einmal, ist schon länger her. Bronze ist das Metall für Gericht. Wir haben das in Johannes 3. Die bronzene Schlange, die Mose in der Wüste erhöht hat. Als Zeichen dafür, dass unsere Sünde gerichtet ist. Die Zeltdecken aus Ziegenhaar, Ziegenfelle, erinnert uns an das Opfer auch. Ein Tier musste sterben, wurde geschlachtet. Als Opfertier. Und so sehen wir dieses Bild. Wie gesagt, im Heiligtum alles, jedes Detail hat einen Sinn, jedes Detail spricht von Jesus. Jesus ist innen, die innerste Decke ist ganz schön, ist gerecht, ist vollkommen. Aber dann geht es nach außen. Die nächste Decke ist schwarz. Jesus ist für uns zur Sünde geworden. Und am Kreuz, als unsere Sünde auf Jesus lag, hat sich der Vater von Jesus abgewandt. weil er diese Sünde nicht ansehen konnte. Und Jesus hat gesagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Und dann ist der Himmel schwarz geworden. Und in Jesus ist unsere Sünde gerichtet, weil er für uns zur Sünde geworden ist. Im Vers 14 sehen wir die nächsten zwei Decken. Darüber eine Decke aus rot gefärbten Widderfellen, die dritte Lage. Rot, Farbe des Blutes. Widder ist wieder ein Opfertier. Das Opfertier, das unseren Platz einnimmt. Wir sehen einen Widder ganz besonders, als Abraham den Isaak opfert. Und der Herr hält ihn auf und sagt, der Herr wird sich ein Opfer ersehen. Und dann ist dieser Widder gefangen im Gestrüpp und der Widder wird an der Stelle von Isaak geopfert. Also wieder ein Bild für Gottes Gnade. Jesus war gerecht, war heilig, ist für uns zur Sünde geworden. Durch sein Blut, durch sein Opfer sind wir gerettet. Die vierte Lage war eine Decke aus Häuten von Delfinen oder Seekühen, könnte man das auch übersetzen. Das war, um das Zelt wasserdicht zu machen. Das war wasserabweisend. Und das war diejenige Decke, diejenige Schicht, die man von außen gesehen hat. Und die war sehr unscheinbar, die war eher hässlich. Diese Seekuh- oder Delfindecke. Die hat die Herrlichkeit, diese große Herrlichkeit im Heiligtum verborgen. Und wenn die Kanaaniter von außen drauf geschaut haben auf dieses Heiligtum, haben sie gesagt, Mann, das ist hässlich. Und so die Menschen, die nicht zur Priesterschaft gehören, die nicht rein dürfen in das Heiligtum. Und wir erinnern uns, wir sind ein königliches Priestertum. Die Menschen, die nicht zur Priesterschaft gehören, die können die Herrlichkeit nicht sehen und die Herrlichkeit nicht erfahren. Die drinnen ist, sie sehen nur das Äußere, das Hässliche, das Unscheinbare. Erinnert uns auch daran, dass die Herrlichkeit Jesu von seiner Menschlichkeit überdeckt worden ist. In Jesaja 53, 2 heißt es über Jesus, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Jesus hat wahrscheinlich ganz gewöhnlich ausgesehen. Wäre wahrscheinlich nicht auf dem Calvin Klein Poster drauf gewesen. Gewöhnliches Äußeres. Judas hat ihn identifizieren müssen mit einem Kuss. Hat nicht gesagt, hey, der Schönste oder der Größte oder der Stärkste, das ist er. Sondern musste ihn identifizieren. Ich glaube, der Herr hat sich da mit uns identifiziert. Dass er nicht bedrohlich ist für uns. Damit wir uns mit ihm identifizieren können. Weil ich habe noch keinen von euch auf dem Poster gesehen. Und mich auch nicht. Menschlichkeit Jesus, Jesu, die seine Göttlichkeit überkleidet. Auch ein Bild dafür. Jetzt sehen wir die Wand des Heiligtums. Im Vers 15. Die Wand war aus Brettern gefertigt. Die Bretter für die Wohnung sollst du aus Akazienholz herstellen. Aufrecht stehend. 10 Ellen sei die Länge eines Brettes und 1,5 Ellen die Breite eines Brettes. Das heißt, so ein Brett war 5 Meter hoch und etwa 75 Zentimeter breit. Ein Brett soll zwei Zapfen haben, einen dem anderen gegenüber eingefügt. So sollst du es an allen Brettern der Wohnung machen. Und zwar sollst du an Brettern für die Wohnung 20 Bretter für die Südseite machen, nach Süden zu. Und unter den 20 Brettern 40 silberne Fußgestelle anbringen. Zwei Fußgestelle unter einem Brett für seine zwei Zapfen und wieder zwei Fußgestelle unter einem Brett für seine zwei Zapfen. Auch für die andere Längsseite der Wohnung, für die Nordseite, sollst du 20 Bretter und ihre 40 silbernen Fußgestelle anfertigen. Zwei Fußgestelle unter einem Brett und wieder zwei Fußgestelle unter einem Brett. Für die Rückseite der Wohnung aber nach Westen zu, sollst du 6 Bretter machen. Stelle auch zwei Bretter für die Ecken der Wohnung an der Rückseite her. Sie sollen von unten her doppelt und an ihrem Oberteil ganz beieinander sein, bis zu einem Ring. So soll es mit ihnen beiden sein. Für die beiden Ecken sollen sie sein. Es sollen also 8 Bretter sein und ihre silbernen Fußgestelle. 16 Fußgestelle, zwei Fußgestelle seien unter einem Brett. Und wieder zwei Fußgestelle unter einem Brett. Und fertige Riegel aus Akazienholz an. 5 für die Bretter der einen Längsseite der Wohnung, 5 Riegel für die Bretter der anderen Längsseite der Wohnung und 5 Riegel für die Bretter der Seite der Wohnung, die Rückseite bildet, nach Westen zu. Und der mittlere Riegel in der Mitte der Bretter soll von einem Ende zum anderen durchlaufen. Die Bretter aber sollst du mit Gold überziehen. Und ihre Ringe, die Ösen für die Riegel, sollst du aus Gold machen. Auch die Riegel überziehe mit Gold. So errichte denn die Wohnung nach ihrem Bauplan, wie er dir auf dem Berg gezeigt worden ist.
Haben wir noch ein zweites Bild hier?
Das Heiligtum. Das Heilige, die vordere Kammer des Zeltes. Und wir sehen hier auf der Seite diese Bretter. Vielleicht hat es so ähnlich ausgesehen. Also waren relativ lang, 5 Meter hoch, 75 Zentimeter breit und sind so zusammengefügt worden. Außen, da unten sehen wir diese Riegel oder die Stangen, mit denen die verbunden worden sind, dran. Und ein Riegel war in der Mitte durch die Bretter, den sieht man nicht.
Also insgesamt
48 Bretter. Holz mit Gold überzogen. Epheserbrief, 2. Kapitel, sagt uns, dass wir aufgebaut werden zu einer Behausung Gottes. Dass wir sein Haus sind. Die Gemeinde ist Gottes Haus. Und jeder einzelne von uns ist so ein Brett. Alle Bretter hatten die gleiche Höhe. Wir sind alle gleich in Christus. Die Bretter waren aus Holz. Wovon spricht Holz? Kann sich wer erinnern? Holz spricht von der Menschlichkeit. Wir sind alle unscheinbare Bretter. Da ist nicht viel dran. Wir sind nicht viel in uns selbst. Wir sind irdene Gefäße, sagt Paulus im 2. Korinther. Schwach, zerbrechlich, einfach Gefäße oder Bretter. Unscheinbar. Aber wir sind mit Gold überzogen. Überkleidet mit Gold. Wofür steht Gold? Genau, für die Göttlichkeit oder die Herrlichkeit. 2. Korinther 5, 21 sagt uns, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus sind. Und so sind wir die Bretter, die unscheinbaren Bretter mit der Herrlichkeit, mit der Gerechtigkeit, mit der Göttlichkeit von Jesus Christus überkleidet, mit seiner Heiligkeit. Weil er hat das vollkommene Leben für uns gelebt, das wir nicht leben konnten. Jesus hat uns nicht nur von unseren Sünden freigemacht, hat nicht nur für unsere Sünden bezahlt am Kreuz, sondern er hat auch ein vollkommenes, ein perfektes Leben für uns gelebt. Und wenn wir das, was Jesus für uns getan hat, für uns persönlich annehmen, werden nicht nur unsere Sünden weggenommen, sonst wären wir ziemlich nackt vor Gott, wir hätten zwar keine Sünden, aber hätten auch immer nicht viel vorzuweisen, sondern es wird uns auch die Gerechtigkeit, das gerechte Leben, das Jesus gelebt hat, wird uns zugerechnet. Und wir werden bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Diese goldenen Bretter. Diese Bretter stehen in silbernen Fußgestellen. Das waren Silberblöcke zu je 40 Kilo. Also ganz schön standfest. Da waren Löcher drinnen und in diesen Brettern waren so kleine Bolzen oder Stifte eingesteckt. Und mit denen sind die befestigt worden in den Fußgestellen. Wenn man nachliest, die Silberblöcke, diese Fußgestelle, wurden aus dem Versöhnungssilber angefertigt, aus dem Silber des Versöhnungsgeldes. Erinnert uns daran, dass Jesus für 30 Silberstücke verkauft worden ist. Silber in der Bibel ist das Metall, das für Erlösung steht. Das ist der Preis, den Jesus für unsere Erlösung bezahlt hat. Das ist unser Fundament, ist die Versöhnung, die wir in Jesus haben. Da stehen die Bretter drinnen. Und die Bretter sind nicht mehr wie dieser Baum, aus dem sie gefertigt sind, im Boden oder in der Welt verwurzelt, sondern die stehen jetzt auf dem Fundament, die stehen jetzt auf diesen silbernen Fußgestellen. Die berühren die Welt nicht mehr, die sind erlöst. Wenn wir noch immer in der Welt verwurzelt sind, dann haben wir Probleme. Die Bibel sagt, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt, wir sind abgesondert von der Welt. Diese Bretter, 5 Meter hoch, aber nur 75 Zentimeter breit. Nicht sehr stabil, ha? Nicht sehr standfest für sich allein. Deswegen sind die Bretter zusammengehängt worden. Wir haben gesagt, wir sind der Bau Gottes. Wir sind alle so kleine Bretter. Und auch wir müssen verbunden sein mit Brüdern und Schwestern, sonst sind auch wir recht instabil, geistlich gesehen. Und ich glaube, wir brauchen das, dass wir verbunden sind miteinander. Wir brauchen diese Gebetsgemeinschaft miteinander. Wir brauchen das, dass wir verantwortlich sind voreinander, dass wir einander unsere Schwachheiten, unsere Fehler bekennen. Und der andere kann mich dann fragen, hey, wie geht's dir? Was hast du letzte Woche gemacht? Wie geht's dir in dem Bereich, in dem du kämpfst? Ich denke, das ist wichtig. Erster Johannesbrief spricht davon, dass wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dass wir kein geheimes Leben führen. Bereiche haben, die wir verstecken. Das sind meistens die hässlichen Bereiche. Die Bibel sagt, wir können unsere Sünden sowieso nicht verbergen, sondern es wird alles ans Licht kommen. Und ich glaube, wenn wir so verantwortlich haben, wirklich, ich glaube, jeder Mann sollte einen anderen Mann haben, einen anderen Bruder, jede Frau eine andere Schwester im Herrn. Da kann man viel Mist, viel Fehler, viel Sünde vermeiden dadurch. Wir brauchen es. Und wenn du so jemanden noch nicht hast, such jemanden. Das ist wichtig. Die Bretter, haben wir gesehen, sind durch diese fünf Riegel oder Stangen verbunden. Vier auf der Außenseite durch diese Ösen durch und eine in der Mitte, den hat man nicht gesehen, die war unsichtbar. Und die haben auch für Stabilität gesorgt. Ich glaube, er spricht von den Ämtern, die der Herr in der Gemeinde gegeben hat. Von denen wir, diese fünf Ämter, von denen wir im Epheserbrief im vierten Kapitel lesen, im Versen 11 und 12. Da heißt es, und er hat die einen als Apostel gegeben, und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Wir brauchen nicht nur die Verbindung mit den Brüdern und Schwestern, sondern wir brauchen auch die Gemeinde, um geistlich stabil und geistlich stark zu sein. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich habe den Herrn und ich habe den einen Bruder, mit dem ich mich zum Gebet treffe, aber sonst die Gemeinde brauche ich nicht. Oder mir reicht mein Hauskreis oder was immer. Ich glaube, das ist die Gemeinde ist Gottes Modell, dass wir wachsen können, dass wir zum Dienst zugerüstet werden können. Jetzt kommen wir zum Vorhang im Heiligtum. Erinnert euch an das Bild, das Heiligtum hat aus drei Bereichen bestanden. Zuerst der Vorhof. Da durften alle Gläubigen rein. Und dann das Heiligtum, das Zelt selbst. Interessant, die normalen Gläubigen, die normalen Israeliten, die konnten gar nicht direkt zu Gott kommen. Die mussten immer zum Priester gehen und der Priester hat dann das Opfer für den dargebracht und ist wieder zurückgekommen von Gott, hat diese Mittlerrolle übernommen zwischen dem Gläubigen und Gott. Also das war der Vorhof, da durften alle rein. Und dann gab es das Zelt. Das Zelt war 5 mal 15 Meter groß. Der vordere Raum war das Heilige. Das hat zwei Drittel von dem Raum eingenommen. War also 10 mal 5 Meter. Und dann war dieser Vorhang da, der das Zelt in zwei Teile getrennt hat. Den Vorhang, den wir jetzt sehen werden. Der hintere Raum, das war das Allerheiligste. Das war in einer Würfelform, das war 5 mal 5 mal 5 Meter groß. Also lesen wir weiter über diesen Vorhang in Vers 31. Und du sollst einen Vorhang anfertigen aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff und gezwirntem Byssus. In kunststicker Arbeit sollst du ihn machen mit Cherubim. Den hänge an vier Säulen aus Akazienholz auf, die mit Gold überzogen sind. Auch ihre Nägel sollen aus Gold sein. Und die auf vier silbernen Fußgestellen stehen. Und zwar sollst du den Vorhang unter den Haken anbringen. Und bringe dorthin auf die Innenseite hinter den Vorhang die Lade des Zeugnisses. So soll der Vorhang für euch das Heilige und das Allerheiligste voneinander scheiden. Und die deckt nochmal das Bild vom Heiligen. Das ist jetzt der vordere Raum. Da ist der Vorhang auf der Seite, der Vorhang auf den vier Säulen, der das Heilige vom Allerheiligen trennt. In diesen Raum, in das Heilige, durften die Priester rein. Da sehen wir drei verschiedene Gegenstände. Auf der rechten Seite war der Altar mit den Schaubroten, der Tisch mit den Schaubroten. Auf der linken Seite war der Leuchter, den wir letzte Woche gesehen haben. Wir haben beides letzte Woche gesehen. Und vor dem Vorhang stand der Weihrauchaltar, der Räucheraltar. Und da durften die Priester eigentlich immer reingehen. Haben dort ihre Arbeiten verrichtet, haben das Öl des Leuchters nachgefüllt, haben die Dochte gestutzt, haben die Schaubrote erneuert, Weihrauch auf den Räucheraltar getan. Und dann dahinter war das Allerheiligste. Und was war da drinnen? Genau, die Bundeslade mit dem Sühnedeckel, mit der Deckplatte. Bundeslade war so eine goldene Box, Holzbox mit Gold überzogen. Da waren die 10 Gebote drinnen, die beiden Steintafeln. Und darüber das Gesetz bedeckend war der Sühnedeckel, wo das Blut des Opfertieres drauf gespritzt worden ist, einmal im Jahr, um die Sünden zu bedecken. Wir haben gesagt, er spricht davon, dass Jesus das Gesetz für uns erfüllt hat. Und auf dieser Deckplatte waren diese zwei Cherubim, diese zwei Engel wieder drauf. In dieses Allerheiligste, in den hinteren Raum, 5x5 Meter, da durfte nur der Hohepriester rein. Und das nur einmal im Jahr, am Versöhnungstag. Nur der Hohepriester durfte die Herrlichkeit Gottes, die dort war, wir sehen die Feuersäule, wir sehen die Wolke am Tag, diese Wolkensäule, da war die Herrlichkeit Gottes drin. Gott hat gesagt, da treffe ich mich mit euch, das soll unser Treffpunkt sein. Und in dieses Allerheiligste durfte nur der Hohepriester rein, einmal im Jahr. Nur er durfte einmal im Jahr die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes auf diese Art und Weise erfahren. Und das ist, wonach sich jeder Mensch sehnt, die Gegenwart Gottes erfahren. Und hier sehen wir den Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten getrennt hat. Dreimal dürft ihr raten, wovon der Vorhang spricht. Von Jesus natürlich, wie alles im Heiligtum. Hebräerbrief im Kapitel 10. Das spricht vom Heiligtum. Da steht in den Versen 19 und 20. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Das Neue Testament sagt uns, was, wofür der Vorhang steht im Heiligtum. Steht für das Fleisch Jesu. Das heißt für seinen Leib, der für uns gebrochen worden ist, für sein menschliches Leben, sein perfektes Leben, das er für uns gelebt hat. Wir sehen in dem Vorhang wieder diese vier Farben. Die sprechen von der Göttlichkeit Jesu, von seiner Heiligkeit, dass er der König der Könige ist und dass er das Opfer für uns dargebracht hat. Wir sehen in dem Vorhang auch wieder die Cherubim oder die Engel eingestickt. Engel waren oft im Leben von Jesu. Wir sehen Engel bei seiner Geburt. Engel haben ihm gedient, nachdem er versucht worden ist in der Wüste. Engel haben ihm gedient im Garten Gethsemane und haben ihn gestärkt. Die vier Farben in dem Vorhang sprechen auch wieder von den vier Evangelien, glaube ich. Ich glaube ebenso diese vier Säulen, die den Vorhang gehalten haben. Die Evangelien halten uns sozusagen Jesus vor Augen, halten Jesus hoch. Der Vorhang war schön, der Vorhang war wunderbar. Aber da war auch ein Problem mit dem Vorhang. Denn der Vorhang hat auch getrennt, der hat Trennung gebracht. Hat die Priester vom Allerheiligsten ferngehalten. Von der Herrlichkeit Gottes getrennt. Und Jesus Christus, sein Perfektes, sündenloses Leben ist Gottes Maßstab. Gottes Maßstab, dass wir zu ihm kommen können. Wenn du gerettet werden willst, wenn du in den Himmel kommen willst, durch eigene Werke, dann ist das dein Maßstab. Schau Jesus an. Musst du so leben wie er, dann kannst du es schaffen aus eigener Kraft. Jesus hat gesagt, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jesus hat im Johannesevangelium auch gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen und ich und der Vater sind eins. Das heißt, Jesus ist das perfekte Bild. Jesus ist Gottes Maßstab. Wir schauen auf Jesus und wir sehen Trennung. Ich sehe Jesus und ich sehe, er ist heilig und ich bin's nicht. Der Maßstab, die Latte ist zu hoch für mich, ich kann es nicht schaffen. Aber durch sein Fleisch hat er auch den Weg ins Heiligtum freigemacht. Schlagen wir auf das Lukas-Evangelium gemeinsam. Das Kapitel 23 sehen wir das. Schauen wir zuerst den Vers 4 an. Das ist Pilatus. Pilatus aber sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Jesus war vollkommen, er war sündenlos. Dann im Vers 39, wo die beiden Verbrecher, die neben Jesus gekreuzigt sind, dieses Gespräch führen. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und strafte ihn und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der eine Verbrecher hat den, können sagen, den Vorhang gesehen. Die Gerechtigkeit, die Heiligkeit in Jesus, wie er da am Kreuz gehangen ist. Und er hat gesagt, dieser hat nichts Ungeziemendes getan, der war vollkommen, der war gerecht. Und er hat auch erkannt, dass Jesus der Eingang ins Paradies ist. Sagt Jesus, denk an mich. Und Jesus hat gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Vers 44. Es war aber um die 6. Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Wobei die Sonne sich verfinsterte, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte wirklich, dieser Mensch war gerecht. Wieder einer, der die Gerechtigkeit Jesu gesehen hat. Als Jesus gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel mitten in zwei gerissen. Zuerst war das Heiligtum da, bis zur Zeit Davids, relativ lange, und dann Salomo hat den Tempel gebaut. Auch nach demselben Muster eigentlich. Und es war auch ein Vorhang in dem Tempel, der das Heilige vom Allerheiligsten getrennt hat. Dieser Vorhang war größer als der im Heiligtum. Da war etwa 25 cm dick, war aus vielen verschiedenen Schichten zusammengenäht und der war schwer, der Vorhang. Es wird uns berichtet, dass es 300 Priester gebraucht hat, um den Vorhang aufzuhängen. Und hier im Lukas-Evangelium sehen wir in dem Moment, als das Fleisch Jesu gebrochen worden ist am Kreuz, als er für uns gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel in zwei gerissen. Interessant, von oben nach unten. Mitten in zwei gerissen, genau in der Mitte. Das ist nicht normalerweise passiert sowas nicht, schon gar nicht bei so einem dicken, schweren Vorhang. Das war Gottes Werk. Und wenn zufällig gerade ein Priester im Heiligtum gewesen ist, im vorderen Raum, im Heiligen, zu der Zeit, als Jesus gestorben ist, hat wahrscheinlich einen Schock bekommen. Was hat der Priester gesehen? Wenn er gerade vor dem Vorhang gestanden ist. Plötzlich ist der Vorhang zerrissen und er hat ins Allerheiligste reingesehen. hat die Bundeslade gesehen mit dem Sühnedeckel, hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Gott hat gesagt, Eintritt frei. Jetzt könnt ihr kommen. Und so ist das, was zuvor Trennung gewesen ist, Gottes oder Jesu perfektes Leben für uns, seine Heiligkeit, ist jetzt zur Verbindung geworden. Er ist für uns zur Sünde geworden, hat den Preis bezahlt und seine Gerechtigkeit wird uns jetzt angerechnet. Dadurch ist der Weg für uns frei, ins Allerheiligste, der Weg zu Gott ist frei. Und Hebräerbrief, 4. Kapitel sagt uns, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir können mit Zuversicht, mit Freimut zu Gott kommen. Immer. Du kannst kommen und Gemeinschaft mit Gott haben. Durch das, was Jesus Christus für dich getan hat. Weil er den Preis bezahlt hat und er den Vorhang zerrissen hat. Es ist wichtig für uns, dass wir von niemandem, auch nicht von uns selbst, den Vorhang wieder zunähen lassen. Und wir alle haben eine Tendenz, den Vorhang, den Gott zerrissen hat, wieder zuzunähen. Wir sagen, ah, ich kann nicht zu Gott kommen, ich habe die ganze Woche keine stille Zeit gehabt, die ganze Woche nicht gebetet. Ich kann nicht mit Freimut vor Gott kommen, Gemeinschaft haben mit ihm, ihm meine Probleme bringen, meine Schwierigkeiten. Ich muss jetzt mal anfangen, stille Zeit zu halten und zu beten und dann werde ich vor Gott kommen und dann wird er mich hören und dann habe ich Zutritt zu ihm. Oder ich muss zumindest ein paar Lobpreislieder singen, bevor ich vor Gott kommen kann. Und wir fangen an, den Vorhang wieder zuzunähen. Ich glaube, alle von uns haben diese Tendenz in unserem eigenen Leben, aber dann auch für andere. Du kannst auch nicht kommen, weil... Du hast auch nicht stille Zeit gehalten. Also werde erstmal brav und dann darfst du vor Gott kommen. Ich habe nicht gebetet, ich habe nicht Bibel gelesen. Und Gott sagt, komm, jetzt ist der Weg frei. Du kannst mit Zuversicht kommen. Und du kannst Barmherzigkeit und Gnade und Hilfe finden von seinem Thron. Wir nähen viel zu oft den Vorhang wieder zu und kommen gerade in den Zeiten, wo wir es am nötigsten haben, kommen wir nicht mit Freimut vor Gott. Weil wir glauben, wir müssen uns das erst verdienen. Aber wir können kommen. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und wenn Jesus das sagt, dann war es vollbracht. Dann gibt es nichts, was wir noch hinzufügen können, was wir uns verdienen können, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können, dass wir Zutritt haben können. Und wir können einfach nur dankbar sein für das, was er durch sein Fleisch vollbracht hat, was Jesus für uns getan hat. Wenn es irgendwas wäre, was wir tun könnten, was wir uns verdienen müssen, dann wäre es wieder mein Fleisch. Dann würde ich mein Fleisch verherrlichen und nicht das von Jesus. Dann würde ich sagen, hey, ich bin eigentlich besser als du, weil ich bete mehr, deswegen hört Gott auch mehr auf mich. Hat diese engere Beziehung mit Gott. Ja. Das heißt, ich kann kommen, wenn ich nicht gebetet habe. Ich darf mit Freimut zu Gott kommen, wenn ich nicht Bibel gelesen habe, wenn ich untreu war, wenn ich der verlorene Sohn war. Ja. Deswegen heißt es gute Nachricht. Evangelium. Wir dürfen zu Gott kommen freimütig wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und ich komme zu Gott und bete ihn an, ich bete zu ihm, ich lese die Bibel. Nicht, weil ich mal was verdienen muss, nicht, weil ich mich verantwortlich fühle, dass ich das machen muss oder dass ich dann zu Gott kommen kann oder zu Gott kommen darf. Es ist einfach eine Reaktion auf das, was er für mich getan hat. Weil ich erstaunt bin über seine Güte, wie gut er zu mir ist, wie gnädig er zu mir ist, was er für mich getan hat. Und ich bin ihm dankbar und ich möchte mit ihm Gemeinschaft haben. Ich möchte mehr darüber lernen. Ich hoffe, deswegen sind wir alle hier. Nicht aus Pflicht oder weil wir versuchen, uns irgendwas zu verdienen von Gott. Und wir kommen immer wieder in Versuchung, den Vorhang zuzunähen, den Gott zerrissen hat. Aber wir können nichts zum Evangelium hinzufügen. Also, lass den Vorhang offen, sei frei, freu dich dran. Wir dürfen zu Gott kommen, freimütig, jederzeit. Und zweiter Punkt, sei gnädig deinen Brüdern und Schwestern gegenüber. Nähe auch für die den Vorhang dazu. Dass wir nicht Pharisäer werden und sagen, ah, du kannst nicht kommen, weil du warst nicht heilig genug. Nee, es geht nicht darum, dass wir so heilig sind. Wir sind nicht heilig, ich bin nicht heilig. Aber Jesus ist heilig. Ich bin nicht gut, aber Jesus ist gut. Ich kann nicht viel tun, um mir was von Gott zu verdienen, aber Jesus hat alles für mich getan. Das ist die gute Nachricht. Und so brauche ich nicht auf mich schauen. Und ihr braucht nicht auf mich schauen. Ich bin nicht gerecht, ich bin nicht heilig. Wir sind alle schwache Menschen. Ich brauche nicht auf mich schauen, ich brauche nicht auf andere runterschauen. Sondern wir können alle gemeinsam auf Jesus schauen. Und den anderen sagen, hey, schau, schau nicht auf mich, schau auf Jesus. Er ist gut, er ist schön. Er ist großartig, er ist wunderbar. Und er ist für dich gebrochen worden. Er liebt dich, er hat den Weg freigemacht. Und näht den Vorhang nicht wieder zu. Lass uns mit Freimut vor Gott kommen, damit wir Barmherzigkeit und Gnade und Hilfe erfahren. Zur rechten Zeit. Lass uns beten.